herzlich willkommen. Dann möchten wir doch gleich beginnen. Ich heiße dich, Elisabeth. Wir sind per Du inzwischen, sind unter Kollegen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Sie ist gerade erst angereist aus Berlin. Bist du geflogen, oder?
Ich bin geflogen, ja.
Und jetzt gerade erst gelandet. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast. Mhm. Wir sind sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich möchte dich noch ganz kurz einfach vorstellen, damit wir alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und zwar mit der jüngsten Ressortleiterin, die die Zeit je gesehen hat.
Bei der Politik, muss man sagen.
Bei der Politik. Du bist die zweite Frau, die in der Politik führen darf, quasi, in einem harten Ressort oder einfach im Politikressort. Ihr vorgegangen ist bloß eine Dame mit dem klingenden Namen Gräfin Dönhoff, den vielleicht einige von euch kennen. Sie hat auch einen Preis, ist nach ihr benannt. Ein Vorbild für dich, vielleicht erzählst du dann noch was ein bisschen darüber. Sie ist seit 10 Jahren bei der Zeit, hat mit 30 als Hospitantin begonnen, davor im Buchverlag gearbeitet. Du warst lange beim Zeitmagazin und hast da eine Rezeptkolumne bekannt oder bist ein bisschen bekannt geworden auch durch die. Du hast Kochbücher publiziert und 2008 ein Buch, das vielleicht einige von euch auch gelesen haben, Neue deutsche Mädchen. Da sind gleich 3 Bücher zum neuen Feminismus eigentlich rausgekommen und du hast da ein bisschen deine feministische Stimme laut gemacht. Studiert hat Elisabeth in Berlin und Paris Germanistik und Politikwissenschaft. Und jetzt als Chefin der Zeit macht sie eben etwas, das ein bisschen neu ist auch für die Zeit. Sie macht quasi Schluss mit dem klassischen Politjournalismus und bringt ganz normale Menschen ins Blatt.
Nein, also ich kann leider gar nicht Schluss machen mit dem klassischen Politikjournalismus. Das ist eigentlich auch nicht mein Ziel. Und ich habe ja auch, ich bin zwar Ressortleiterin des Politikressorts, aber mir wurden ja noch 2 Männer beiseite gestellt, die auch Politikchefs sind. Also ich mache das auch nicht alleine.
Wie läuft da die Zusammenarbeit?
Ja, nein, es ist alles super. Ich wollte nur sagen, dass ich das nicht alleine mache. Genau. Und wir haben uns aber diese Frage, eben die jetzt auch das Thema des Panels ist, ist jetzt auch nicht nur meine Frage, sondern das ist natürlich eine Frage, die wir uns in der Zeitung überhaupt stellen, die sich viele Zeitungen vielleicht stellen. Wie schafft man das eigentlich, Menschen ins Blatt zu bringen, die irgendwie normal sind? Also da kommt man natürlich dann gleich zu der Frage, was ist eigentlich normal? Genau, aber vor allem in der Politik, wie schafft man das, Menschen ins Blatt zu bringen, die eben keine Amtsträger sind?
Du hast ja eigentlich Beispiele mitgebracht, die waren aufgeschaltet auf der Webseite, aber wir müssen sie vielleicht trotzdem kurz vorstellen. Du hast 3 Texte eingeschickt und hätte dich wie bitten wollen, dass du das exemplarischste Beispiel, wovon wir reden, kurz erläuterst.
Ja, also wir haben hier einen Text, der ist aus dem Juni, da ging es um die Wahl des Chefs der Tory-Partei in Großbritannien und das war sozusagen zufälligerweise so, dass diese Menschen, die den Tory-Chef gewählt haben, dann auch den Premierminister, den jetzigen, bestimmt haben und denen kam dadurch eine große Bedeutung zu. Und da haben wir 3 Menschen getroffen in verschiedenen beziehungsweise in so einem kleinen Ort in Großbritannien, mein Kollege. Und da war es eben eindeutig so, dass wir gesagt haben, großes Ereignis, große politische Dimension, was sagen eigentlich die normalen Menschen? Und dann haben wir sie gesucht. Und das ist eigentlich sehr oft der Weg, den wir gehen. Das funktioniert auch manchmal. Das sieht dann irgendwie auch für uns, ich kann das mal hochhalten, irgendwie besonders aus, weil man sofort sieht, diese Menschen sind keine Bundespräsidenten oder so. Das heißt, es funktioniert eigentlich ganz gut als Text. Allerdings ist es dann halt doch sehr vom Ereignis überformt. Also es interessieren nicht so sehr die Menschen, also sie interessieren auch, aber nicht die Geschichte der Menschen, sondern es interessiert eben dann doch eher das Ereignis. Und das ist eigentlich ein ganz klassischer Weg, wie man dann doch versucht, was Normales oder was von der Basis sozusagen ins Blatt zu bringen, aber dann eben sich doch nicht auf die Leute konzentriert.
Ich möchte eigentlich ganz einfach fragen, was versprecht ihr euch denn eigentlich davon? Mhm. Warum sollten wir das tun?
Ja, ich, also ehrlich gesagt kann ich dir nicht genau sagen. Also ich glaube, es ist, sind zwei Sachen. Also das eine ist, dass man vielleicht als Journalist einfach immer wieder die Suchrichtung ändern muss. Ich finde gar nicht, dass wir, es gibt ja so ein, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, in Deutschland ist das ganz groß, so eine Art Medienbashing, die Medien leben alle nur in Berlin und Hamburg und haben keine Ahnung von den echten Menschen. Das ist, glaube ich, einfach Schwachsinn, weil man hat ja dann doch immer Kontakt mit Menschen. Also das lässt sich auch als Journalist nicht vermeiden. Und deswegen, glaube ich, ist es irgendwie ein bisschen ausgedacht. Aber trotzdem muss man natürlich, das ist ja unsere Aufgabe als oder eine unserer Aufgaben als Journalisten, immer wieder gucken, wo ist eigentlich was, was wir bisher nicht gesehen haben. Und da hilft es natürlich, wenn man ein bisschen Kontakt hat, zu Leuten, die, mit denen man nicht beruflich spricht. Also ein Amtsträger, ein Bundespräsident oder ein Bundestagsabgeordneter, die reden ja mit einem auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich beruflich. Und man weiß aber eigentlich nicht, wie geht es denen eigentlich, was ist eigentlich mit, was passiert eigentlich in deren Leben? Und ich denke, dass mit dem normalen Menschen, da geht es einfach darum zu gucken, wie wirkt die Politik sich auf die Menschen aus? Also wir gucken natürlich sehr genau, und ich will das auch weiterhin, ne? Wir gucken sehr genau auf die Menschen, die die Politik machen, die das als Beruf machen. Wir gucken sehr genau auf deren Entscheidungen und deren Verantwortung. Aber ich finde es eben auch wichtig, auf die Leute zu gucken, die davon betroffen sind, von der Politik.
Was also eben, man sieht es der Zeit auch an, jetzt quasi deine Handschrift, dass ihr wegkommt oder immer mehr ein bisschen von klassischen also macht ihr immer noch Polit-Interviews, aber hat nicht mehr so Agenda getrieben. Es gibt immer wieder Texte, vor allem der eine Text, der mir auch persönlich dann sehr aufgefallen ist, bevor du ihn geschickt hast. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den gelesen. Alle wollten ihr Bestes, finde ich. Also hat mich extrem berührt. Das ist eine Schulschwänzerin, die dann irgendwie extrem tragisch geendet hat, weil offenbar in Deutschland Schule schwänzen gibt Ordnungsbußen, und wenn man die Ordnungsbußen nicht bezahlt, ja, dann wird man irgendwie von der Polizei geholt. Du hast gesagt, dieses Beispiel hätte ein bisschen interne Diskussionen ausgelöst.
Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlicheres und unrepräsentatives Beispiel, weil diese Frau, also das junge Mädchen, ist also ein Extremfall, weil sie sich der Schule einfach komplett verweigert hat und alle Hilfsangebote, die es dann schon auch gibt, nicht angenommen hat. Und die Geschichte handelt eigentlich davon, wie der Staat komplett nicht an diese Menschen herankommt, also nicht an diese Familie herankommt, wie er alles Mögliche tut dafür, es nicht schafft und als letztes Mittel, was ja irgendwie kurios ist, die Polizei schickt. Und aus Angst vor der Polizei ist das Mädchen entweder vom Balkon gesprungen oder gestürzt. Das konnte nicht geklärt werden und ist gestorben. Und ich hatte das in der, als Nachricht irgendwo gelesen. Das passierte in Halle in Ostdeutschland. Und habe mich gefragt, was ist das für eine Geschichte, wenn man so eine Angst hat vor der Polizei? Also was ist da vorher schon alles passiert? Und dann hat eine Autorin, eine junge Autorin das aufgeschrieben. Und dann haben wir uns aber gefragt, also es war irgendwie, alle fanden das toll, aber wir haben uns gefragt, für was steht das eigentlich? Wie viele solche Fälle gibt es? Nicht viele wahrscheinlich. Und trotzdem fanden wir es, irgendwie wollten wir es machen, aber so richtig, also ich wurde dann auch gefragt, ja, was wollt ihr denn damit sagen? Und ich dachte immer, ich weiß es nicht genau. Vielleicht geht es darum zu sagen, es gibt kein Staatssystem, was so kompliziert ist wie die menschliche Psyche dann doch. Es gibt nichts, kein System, was die menschliche Psyche ganz erfassen kann. Ich weiß es nicht, aber irgendwie haben wir es dann gemacht. Und es ist eben ein anderer Rechercheweg gewesen. Also das ist wirklich die Geschichte dieses Mädchens, was im Mittelpunkt stand.
Mhm. Es ist auch sehr schön erzählt. Man kommt da nah ran. Womit wir aber eben bei dieser Frage sind, wenn man ein Schicksal so raushebt und dann noch ein so junges und ein Mädchen, und man sieht so ein bisschen das Elend, was da passiert, hat das auch was Voyeuristisches, hat das so ein emotionalisiertes Element. Wo zieht ihr da die Grenze oder wie verhindert ihr, dass, wenn man Menschen in die Zeitung holt, man zu sehr auf die Emotionen spielt?
Ja, also wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, aber eher, wie wir mit der Familie sprechen. Weil das natürlich für die Familie nicht, also gerade für die Mutter, da kann man ja auch nicht einfach hingehen und sagen, ja, erzählen Sie mal irgendwie. Das war so, das ist ja so ein Heikel für jemanden, der sowas erlebt hat, das nochmal zu erzählen, fremden Menschen zu erzählen. Und die Autorin ist eben eine sehr, die kann das sehr gut, dass die baut dann so richtig über Wochen und Monate ein Verhältnis mit diesen Menschen auf, sodass das Erzählen nicht so schwer fällt. Also dass es für sich für die Leute, die das Schreckliche erlebt haben, nicht so überwältigend anfühlt. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Und sonst, ja, das weiß ich nicht. Also mit den Emotionen, also das, ich finde, das gehört eben in eine Zeitung auch. Das ist auch bestimmt Geschmackssache. Die Grenze verläuft da, glaube ich, für jeden auch anders. Wir sprechen auch darüber, aber wenn wir alle das Gefühl haben, es funktioniert eigentlich, es ist nichts Instrumentalisiertes, dann machen wir es und verlassen uns so ein bisschen auf unser Gefühl.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, die jetzt hier irgendwie zuhört und auch im Journalismus arbeiten, aber in der Schweiz habe ich das Gefühl manchmal, dass diese Debatte mit dem Emotionalisieren, mit dem nah rangehen oder eben quasi neutral berichten, so ein bisschen erhitzter ist, seit Relotius auch. Und es gibt so wie Stimmen, die wie zurück wollen zu eben berichtender Sprache, die neutral oder zumindest ausgewogen und eben nicht emotionalisiert berichtet, was geschieht. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich die Leute, die gerne in Storytelling, in Sprache investieren und schöne Geschichten erzählen. Wie ist das bei euch? Oder
bei uns ist das ja gar nicht festgelegt. Also wir haben ja sehr unterschiedliche Arten von Erzählungen, unterschiedliche Temperamente in der Zeitung. Natürlich ist dieser Betrugsfall auch für uns, also natürlich haben wir da wahnsinnig viel auch drüber gesprochen, jetzt in der Politik gar nicht so viel, weil wir also relativ wenig Reportagen machen, aber doch, natürlich haben wir darüber gesprochen und uns gefragt, ist das jetzt einfach ein, sagen, also so wie alle anderen auch, ne? Ist das jetzt ein Kriminalfall, wie sie halt passieren, oder hat das was damit mit der Art zu tun, wie wir Journalismus machen? Ich persönlich finde diesen Fall, also wie der das gemacht hat und wie der betrogen hat, also da ist so viel kriminelle Energie, dass man denkt, gut, also der hätte wahrscheinlich zu jeder Epoche seine Wege gefunden zu betrügen. Allerdings, klar, die Frage ist, wie emotional darf es sein, wie neutral muss es sein, aber da ist es in der Politik vor allem so, dass wir uns oft fragen, wie viel politische Meinung darf man eigentlich haben? Also wie viel, also zum Beispiel heute ist ja der Klimastreik, diese Klimademos, darf man da jetzt hingehen oder nicht? Gibt man dann schon seine Neutralität auf oder nicht? Oder ist andersrum zu viel Neutralität auch wiederum keine Neutralität mehr, wenn es darum geht, dass da Geschichte passiert, Geschichte gemacht wird. Also in der Politik ist vor allem das, also was ist Aktivismus, was ist Journalismus, wie stark darf man sich in die Sache reinbegeben?
Wie ist denn, also was ist quasi der Effekt, also nee, anders gefragt, dass man jetzt auf dich setzt, du kommst aus dem Magazinjournalismus, du stehst auch ein bisschen für solche Geschichten, du schreibst selber unglaublich tolle Geschichten mit toller Sprache. Ist das, indem man jetzt auf dich setzt, bei der Zeit, setzt man eigentlich schon auch auf diese Geschichten? Ist das richtig?
Naja, ich glaube, so überlegt ist das nicht. Nee. Also jedenfalls hat man mir das so nicht gesagt, also ich weiß nicht, was, also und vor allem, bin eigentlich keine Reporterin, also ich schreibe eigentlich eher Essays oder ich bin eigentlich nicht so eine, ich gehe nicht so los und rede dann mit ganz vielen Leuten und schreibe es auf, also das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, nee, ich glaube, das ist meistens, weil ich halt gesagt habe, ich würde es gerne machen. Also ich glaube, es ist gar nicht so, dass man jetzt denkt, man muss da jetzt was Neues probieren. Was halt was Neues ist, eindeutig ist, dass ich eine Frau bin, aber da ist halt auch die Frage, hat es jetzt was zu bedeuten? Das sehen ja auch manche Frauen total anders und sagen, spielt überhaupt keine Rolle, dass ich eine Frau bin. Also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Musst du mal Giovanni fragen.
Okay, gut. Ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück. Ich möchte aber zuerst noch einen kleinen Emmanuel Macron-Ausflug machen. Ich habe einen lustigen Beitrag von dir gesehen, wo du erzählst, wie lange du ein Interview hast zu kriegen versucht von Emmanuel Macron. Hast du eins gekriegt?
Nein.
Immer noch nicht. Okay. aber du erzählst da so, wie du eben nicht an diesen Machtträger rankamst, kurz vor seiner Wahl. Ist das jetzt quasi auch deine Abkehr von den Machtträgern und jetzt findest du, okay, holen wir halt die Menschen, wenn die nicht mehr mit uns reden?
Nee, also den Macron, das habe ich jetzt gerade letzt vor 2 Wochen wieder probiert, also das probiere ich schon weiterhin, das ist einfach Story of my life jetzt im Der sagt halt immer nein. Ich versuche immer unterschiedliche, habe immer andere Ideen, was man jetzt besprechen könnte. Und es ist ja nun eben, es begann ja schon, als er noch Kandidat war. Es begann auch schon, als er überhaupt noch keine Chancen hatte. Und selbst da hat er es mir verweigert. Nee, das würde ich jetzt sofort machen. Wenn er denn mal ja sagen würde, würde ich sofort machen.
Aber du hast dort auch ein bisschen thematisiert, dass ja er beispielsweise jetzt seine eigenen Kanäle so gut nutzt, dass er eben irgendwie keine Journalisten und Journalistinnen mehr braucht oder dass er quasi es sich leisten kann, Interviews abzusagen und da zu mauern. Was macht das mit dem Politikjournalismus?
Nein, ja, also er, das ist bei ihm eine Sache, dass er so ein bisschen die, ich möchte direkt zum Volk sprechen, Taktik hat, das gilt, aber ist vor allem in Frankreich ein Problem, vor allem weil sein Vorgänger so viele Interviews gegeben hat und eigentlich ständig mit der Presse rumhing, wollte er sich davon eben abgrenzen und hat natürlich dann seine eigenen Kanäle benutzt und im Prinzip kommt noch dazu, dass er sich fragt, was bringt es mir, ein Interview in der Zeit zu geben? Also was soll, es sind nicht meine Wähler. Und das hat ihn halt bisher nicht überzeugt. Er hat sehr wenige Interviews, ich glaube 2 Print-Interviews gegeben, überhaupt seit der Präsidentin in Deutschland, ich weiß jetzt nicht genau. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat er einfach gar nichts davon. Aber ich natürlich muss man weiter da auf die Leute und vielleicht sogar noch mehr auf die Leute gucken, die Entscheidungen treffen, die politischen, und wie sie die Entscheidungen treffen. Ich finde, da gibt es sogar manchmal so ein bisschen eine zu starke Entlastung der Politiker, dass man sagt, die haben auch einen schweren Job, ist alles super komplex geworden, die kann man jetzt nicht so hart angehen, beziehungsweise wenn man hart ist, dann eigentlich immer nur so ein bisschen herablassend, aber dass man wirklich sagt, dass du bist dafür gewählt worden, das ist deine Verantwortung. Was ist denn daraus geworden? Das ist halt relativ selten, finde ich. Also da könnte man schon auch noch ein bisschen mehr machen.
Eben, aber du sagst ja auch, es ist ja eine Hauptaufgabe des Journalismus, die zur Rechenschaft zu ziehen oder sie zu durchleuchten, was sie auch für Menschen sind und was sie tun und was sie sagen, was sie sagen und was sie dann auch wirklich tun. Wenn man jetzt auf die Menschen fokussiert, wird man dem nicht ein bisschen weniger gerecht? Oder?
Nein, das ist ja nicht, ich will ja jetzt nicht nur diese Art von Texte machen. Ich glaube, in der Mischung ist es ganz gut. Und die, wie gesagt, dass wir die Politiker im Blick haben und in Kontakt mit denen sind und versuchen, die Entscheidungen zu verstehen und zu kritisieren und zu hinterfragen und uns vielleicht auch unbeliebter zu machen, als wir das bisher gemacht haben, das finde ich, schließt sich überhaupt nicht aus.
Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Schweiz bald Parlamentswahlen, wir wählen da die Räte neu und jetzt gibt es ganz viel von klassischem Politjournalismus, Porträts und man geht zu irgendwelchen folgt irgendwelchen Machtträgern, porträtiert sie, interviewt sie, sie wollen auch, dass wir über sie schreiben. Was wäre deine Vorstellung von Wahlberichterstattung jetzt für uns?
Im Vorfeld?
Wie sollen wir es machen? Ohne, also mit den Menschen quasi.
Ja, also ich glaube, ihr braucht gar keine Ratschläge von uns, wie wir das machen. Ich denke, es geht eigentlich vor allem darum, dem Politikjournalismus eine Farbe hinzuzufügen, indem man eben versucht, ein bisschen in andere Richtungen zu blicken, sich immer wieder dazu überwindet, diese Leute in den Blick zu nehmen, die vielleicht eben nicht kein öffentliches Leben haben. Was die verantwortlichen Politiker betrifft, also mir ist aufgefallen, dass wir oft Porträts schreiben, wenn man ein Porträt schreibt, dann ist das natürlich so, dass man den Menschen nicht so komplett, also man kommt dem ja so ein bisschen näher und dann versteht man irgendwie auch immer alles, was der macht. Also dann versetzt man sich in seine Lage rein und dann denkt man, naja, das ist ja auch alles schwierig und dann hat er halt eine Entscheidung getroffen, die ist jetzt nicht so toll, aber aus seinem Job heraus kann man es verstehen und vielleicht, ich denke manchmal, die Interviewform ist vielleicht interessanter, weil man da ja nicht den Menschen, man soll ja nicht den Menschen verurteilen oder so, aber weil man da ganz nüchtern über diese Entscheidungen, die die Menschen, halt, diese Politiker getroffen haben, sprechen kann und kann so ein bisschen härter sein. Aber ich habe halt das Gefühl, es gibt so, entweder man, also wir bei der Zeit, wir neigen dazu, so ein bisschen zu empathisch zu sein, dann gibt es so die Schule, Politiker sind irgendwie alle Vollidioten und können sowieso nichts. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man es schaffen würde, die Politiker eben nicht für ihre, so wie sie sind oder sie irgendwie herablassen zu behandeln, sondern eben ihre Verantwortung, ihre Entscheidungen in den Blick zu nehmen. Und da erscheint mir dieses Interview die bessere Form als das Porträt.
Jetzt, wie macht ihr das, diese neue Art von Journalismus? Macht ihr spezielle Sitzungen? Gibt es da irgendwie, oder schaffst du den Raum zum anders über Geschichten nachdenken, um auf diese Formate zu kommen? Oder wegen?
Nee, also das ist, es ist ja auch was total Evolutionäres. Es ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie ausgerufen habe und jetzt machen das alle, sondern wir haben das eigentlich miteinander festgestellt, dass uns das gut gefällt und dass wir das stärken wollen. Aber man muss halt so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen, also in dem Fall war das, bei den Mädchen war das so, dass wir halt diese Nachricht gesehen hatten, und daraus ist dann die Geschichte entstanden. Das kann man ja eigentlich nicht richtig in einer Sitzung konzipieren. Also eigentlich sind Sitzungen sehr wichtig, wenn man schon eine Idee hat. Aber bevor man die Idee hat, finde ich Sitzungen eigentlich gar nicht so wichtig. Weil die ganzen, also ich weiß nicht, meine Erfahrung mit Sitzungen ist, dass da Leute, man stellt eine Idee vor und dann sagt jeder, warum das nicht funktionieren kann. Und dann geht man wieder auseinander. Also es ist ja meistens nicht so, man muss ja so eine Idee irgendwie auch erstmal ausbrüten alleine, glaube ich. Deswegen finde ich Sitzungen eigentlich nicht so, bin nicht so ein Sitzungsfan. Okay.
was ist der Effekt davon? Also habt ihr Zahlen, dass das irgendwie auch besser gelesen wird, dass ihr die Leserbindung stärken könnt, dass die Leser sich...
Nee, also da gibt es keine Zahlen. Ich, wie gesagt, das sind ja jetzt auch nur so kleinere Akzente, die wir gesetzt haben. Aber das ist ja eben nicht, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir sagen, ha, das ist jetzt die neue Strategie für den Journalismus für morgen. Also so funktioniert es nicht. Wir probieren Sachen aus. Wir machen es mal gut, mal weniger gut. Manche Sachen funktionieren, andere funktionieren nicht. Das ist ja so eine Suchbewegung. Ne? Also diese Umfragen, also es gibt, glaube ich, ist auch ein Schweizer System, so, wo Zeitungen überprüfen können, welche Artikel gelesen werden. Aber es ist so irre teuer, dass du es irgendwie nur alle 8 Jahre machen kannst.
Okay.
Deswegen, also...
Ihr fliegt eigentlich blind.
Ja, so würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber fast.
Okay.
Ja, nee, bei uns ist ja so, dass die Onliner ganz anders sind, ganz andere Leser. Deswegen wissen wir es ja nicht. Aber wir gucken schon, natürlich online ist ein, wir haben unterschiedliche Kriterien. Also online natürlich, wir haben auch das Ranking, wir sehen, wie oft wird das geklickt. Dann kommt dazu, dass es, glaube ich, nur 10% Überschneidung gibt, von daher wissen wir es nicht. Dann gibt es aber natürlich die Leserbriefe, aber auch da gibt es natürlich nur ganz bestimmte Leute, die zu ganz bestimmten Themen Leserbriefe schreiben und ja, es ist ein sehr, kann man eigentlich nicht wirklich wissen. Dann gibt es die Kollegen, dann gibt es die Preise, die Journalistenpreise. Also man sucht es sich so selber zusammen. Aber eigentlich kann man es nicht wissen.
Ein toller Nebeneffekt, den das hat, ist, dass wenn man eben von der Macht wegkommt, man automatisch mehr bei den Frauen ist.
Ja, das stimmt. Das
ist, ist das etwas, wo du bewusst darauf achtest, Frauen in die Zeitung zu bringen?
Ja, also ich finde, also für mich ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie ist das, wenn man als Frau, wir haben einen sehr hohen weiblichen Leseanteil und der Grund, warum es bei uns einigermaßen zahlenmäßig funktioniert, ist ja, weil wir irgendwann die Frauen sozusagen erobert haben. Und ich frage mich eben, wie ist das, wenn ich eine Zeitung aufschlage als Frau und es sind nur Männer. Dann ist dann natürlich, sagt man nicht, oh Gott, das ist nicht, ich mag keine Männer oder was weiß ich. Man hat ja als Frau das schon verinnerlicht, dass man, keine Ahnung, nur in der Schule nur Männer liest oder ich habe in meinem Germanistikstudium quasi nur Männer gelesen und man abstrahiert ja immer, wenn der Ich-Erzähler Ich sagt und es ist ein Mann, dann denkt man trotzdem, das bin ich. Also diese Übersetzungsleistung in einer männlichen Welt zu leben, das machen Frauen ja sowieso täglich. Aber trotzdem frage ich mich halt, wenn ich das Gefühl habe, ich schlage die Zeitung auf, den Politikteil und es gucken mich nur Männer an, es reden nur Männer mit mir, dann habe ich, glaube ich, irgendwann das Gefühl, es hat mit mir einfach nichts zu tun, warum soll ich das lesen? Und dann regen die Leute sich nicht auf, aber ich glaube, sie lesen es einfach nicht mehr. Das ist aber, da gibt es auch keine Empirie, ne? Aber das ist mein Gefühl und ich finde eben auch, dass wenn man die Frauen in den Blick nimmt, dass man sofort andere Themen hat. Genau, und dann heißt es, wir sprechen natürlich auch in der Redaktion drüber, dann heißt es immer, ja, aber die Frauen sind halt auch keine Präsidenten oder so. Und damit setzt man das ja fort. Aber wenn man dann, genau, wie du sagst, eben auch die Leute in den Blick nimmt, die nicht die Politik machen, sondern sie erleben, dann hat man die Möglichkeit, mit Frauen über Politik zu sprechen. Weil ich glaube, bin davon überzeugt, dass Frauen sich genauso für Politik interessieren. Also, dass es ein Männerding ist, das halte ich auch für komische Fantasie.
Ihr habt tatsächlich mehr Leserinnen als Leser?
Nee, wir haben aber einen relativ hohen Anteil im Vergleich zu anderen Zeitungen.
Und weißt du, wie hoch der ist?
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist bei, ich weiß nicht, kann es dir nicht sagen.
Du bist jetzt seit bald einem Jahr in einer Führungsposition in der Politik. In der Politik hat es eben viele von diesen großen Egos und Narzissten, die wir schon morgens haben wir gehört von denen. Wie führt man die?
Was, ihr habt von denen gehört heute Morgen?
Ja, wir hatten den Keynote-Speak am Morgen, hat das thematisiert, die großen Egos im Journalismus. Und ich glaube, in der Politik gibt es auch viele von denen. Wie geht das?
Nee, also meine Kollegen sind wirklich super nett. Also die sind nicht wirklich, also weil ich kam da ja rein aus dem Magazin mit meiner Kochkolumne und die haben mich total nett aufgenommen. Es war überhaupt nicht komisch. Nee. Also die sind auch sehr tolerant. Und ich finde bei uns, also bei der Zeit, wir sagen immer, das sind so, also beim Spiegel wären es Frauen, wenn sie da arbeiten würden. Die sind wirklich sehr sehr minimalinvasive Männer, die Bernd immer sagen.
Bei uns sind sie halt maximal. Aber weil der Werdegang ist ja jetzt doch einigermaßen speziell, weil du warst ja vorher wirklich mit Kochbüchern und dieser Kolumne, die übrigens sehr schön ist, falls ihr sie noch nie gelesen habt. Du hattest da keine Mühe, dich irgendwie durchzusetzen und zu finden, ich mache jetzt Politik.
Nee, es war schon natürlich so ein bisschen kurios, aber irgendwie, wir sind ja eine große Publikumszeitung und dann war es irgendwie, ja, also die Rezepte und die Politik ist bei uns auch, es ist alles so ein bisschen so zeitmäßig gemacht und deswegen hat das irgendwie funktioniert. Ich finde es immer noch so ein bisschen komisch, dass ich die Kolumne schreibe, dass ich Rezepte schreibe. Manche finden das irgendwie total absurd, weil das ist ja sozusagen journalistisch in der Nahrungskette echt ganz unten. Aber trotzdem, es funktioniert irgendwie. Also irgendwie akzeptieren die Leute das. Ich glaube, es ist irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, denkt man, es passt überhaupt nicht. Aber wenn man es macht, dann geht es irgendwie. Also es ist einfach eine Kolumne.
Wie wichtig ist die ideologische Einstellung der Journalisten im Politikressort? Gibt es da Gewissensprüfungen beim Einstellen?
Ja, da gibt es natürlich keine Gewissensprüfung. Also, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also wie ist es, wenn man über Politik redet, dann ist das irgendwie immer ein Thema, wo stehst du? Und ich finde, es gehört auch dazu. Ich habe am Anfang immer gedacht, Politik ist doch, man muss doch irgendwie sachlich auch mal sprechen und man muss doch mal die Fakten angucken und so. Das stimmt alles, aber letztlich ist Politik immer irgendwas dazwischen und es gibt immer irgendwas nicht Benanntes in der politischen Haltung. Und es gibt immer die Gefühle und die Sorgen und Ängste, die halt nicht unbedingt nur mit den Zahlen was zu tun haben. Und das macht es natürlich irre schwer, weil wir als Journalisten natürlich die Zahlen als Grundlage nehmen müssen. Aber andererseits, wenn man nur die Zahlen als Grundlage nimmt, übersieht man auch sehr viel. Aber wir versuchen, also wir sind natürlich eher, würde ich jetzt mal sagen, ein linksliberales Blatt, aber das steht ja auch nirgendwo geschrieben. Und natürlich haben wir auch viele Kollegen, die zum Beispiel Linke und Liberale irgendwie total blöd finden und das auch sehr deutlich sagen. Und das funktioniert auch. Also
ihr hattet ja letztes Jahr einen kleinen Shitstorm am Hals wegen der privaten Seenotrettung. Da hattet ihr die Headline Oder soll man es lassen? Vorne auf dem Titelblatt, also quasi, oder soll man sie nicht retten, die Flüchtlinge? Und hattet dann, glaube ich, von Leserseite sehr viel negatives Feedback, die total geschockt von euch waren, dass ihr ein Pro- und Contra-Rettung macht. Ihr habt euch dann entschuldigt als Redaktion. Ist das jetzt, also dieses Pro und Contra, ist das quasi Ausdruck der innerredaktionellen politischen Kämpfe?
Ich kann dazu nichts mehr sagen. Es wurde darüber sehr viel geschrieben und gesagt und ich kann dem nichts hinzufügen.
Aber ist es Ausdruck von innerredaktionellen?
Super Trick. Einfach die Frage nochmal stellen.
Sind ja keine Köpfe gerollt, ne, nachdem.
Also Köpfe rollen sowieso nicht bei uns, aber ich glaube, es ist niemand rausgeflogen. Nee.
Trotzdem vielleicht nochmal zu diesem Thema eigene politische Haltung oder müssen wir Meinungseunuchen sein, um politischen Journalismus zu machen? Wie hast du es für dich gelöst? Du hast auch ein feministisches Buch geschrieben. Beispielsweise in diesem Punkt. Wie gehst du damit um?
Aber das ist schon lange her und da war der Feminismus noch nicht so ganz, hatte noch nicht so viele Leute interessiert und der war noch nicht so ein, heute gibt es ja diese Meinungscluster, also wenn man vegan ist, dann ist man auch Feminist und dann hasst man Autos und so und man wird so gleich so reingeworfen in so einen Topf und das war damals überhaupt nicht so, das war ja 2008. Ja, ich finde beim Feminismus, also meine persönliche Meinung beim Feminismus ist, dass wenn man wirklich sagt, ich bin kein Feminist, dann müsste man sich rechtfertigen, weil ich glaube, dass der Feminismus ja im Prinzip eigentlich nur die Gleichberechtigung von Mann und Frau fordert und die steht bei uns jetzt im Grundgesetz. Also man muss eigentlich Feminist sein, um sich noch auf dem Boden der Verfassung zu bewegen. Die Frage ist, wie sehr kämpft man für was? Und das ist, glaube ich, erstmal eine Temperamentsfrage. Und dann, ich finde, dass man sich das eigentlich jeden Morgen nochmal, sich diese Frage stellen kann, persönlich. Und welche Aufgabe hat man eigentlich in der Gesellschaft? Und ich glaube, was jetzt gerade so ein bisschen in den letzten Jahren dazugekommen ist, durch politische Verschiebungen, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt, ist, dass man sich fragt, und auch mit der Klimakrise, droht hier eine totale Katastrophe? Und wir schreiben eigentlich die ganze Zeit nur so, keine Ahnung, so, ja, da muss man mal drüber reden und interessant und könnte man mal neue Formen und so. Also ist es überhaupt noch in einem Verhältnis zur Realität? Aber ich finde es eben wirklich eine offene Frage. Es gibt Leute, die sagen immer noch, die Klimakrise ist eigentlich nicht das Entscheidende. Und diese Leute haben natürlich auch das Recht, das zu sagen. Und damit muss man umgehen. Ich persönlich, ich bin schwankend, also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man die Leute, die sich politisch äußern oder politisch aktiv sind, an ihren eigenen Maßstäben misst, also dass man sie nicht unbedingt immer mit den Gegenmeinungen konfrontiert, sondern auch damit konfrontiert, was sie selber eigentlich wollen. Ich fand das bei der deutschen Flüchtlingsfrage eben, hat das ein bisschen gefehlt im Journalismus, dass man die Leute, die so lautstark dagegen sind, dass man die fragt, was wollt ihr denn eigentlich? Ich finde es immer noch bei der AfD so, dass diese Partei in Deutschland ein bisschen dass der, die kann immer so Sprüche klopfen, aber wenn man sagt, so, was ist denn euer Vorschlag eigentlich für dieses und jenes Problem, dann das wird nicht so richtig gemacht. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu Frankreich, wo, glaube ich, die Wahl von Marine Le Pen deshalb noch verhindert werden konnte, weil die Medien total auf den Euro-Ausstieg gegangen sind, den sie ja wollte, oder sie hat ihn, hat es angedeutet, dass sie den will. Und ab einem gewissen Punkt, das war so ab Januar, haben die französischen Medien sie vor allem nach dem Euro-Ausstieg gefragt, wie das gehen soll, wie viel man von seinem Vermögen denn dann genau verliert, wie denn die Unternehmen dann noch mit den deutschen Unternehmen zusammenarbeiten sollen. Und dadurch ist sie komplett verloren gegangen. Ich meine, sie ist immer noch da und sie ist immer noch die zweitstärkste politische Kraft. Aber das hat in Deutschland noch nicht stattgefunden, dass man die Parteien, oder sagen wir mal die, konkret die AfD, fragt, was ist denn euer Vorschlag für die Flüchtlingsproblematik?
Wie geht denn jetzt ihr beispielsweise mit der AfD um? Gibt's, weil die sagen ja Dinge, die reizen die ganze Zeit das Sagbare aus, weiten das auch aus. Wie geht ihr damit um? Wie beobachtet man das intelligent?
Ich finde, wir machen auch noch ein bisschen zu wenig von dem, dass wir sie richtig festnageln auf Themen, die sie nicht setzen. Wir haben das gleiche Problem, dass wir oft ihre Agenda übernehmen, natürlich nicht ihre Meinungen dazu, aber die Agenda. Aber das ist auch etwas, was wir natürlich jeden Tag neu uns überlegen müssen. Und auch da gibt es andere Vorstellungen. Also es gibt auch Leute, die sagen, der Rassismus in der AfD ist eigentlich nur so ein Byproduct und hat nichts mit dem Kern dieser Partei zu tun. Es gibt andere, die sagen, der Rassismus ist genau die Idee, deswegen gibt es überhaupt diese Partei. Da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen zu.
Du hast auch mal, da habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen, in einem Interview eigentlich ein bisschen Selbstkritik geübt am Politikjournalismus nach der Wahl Trumps, dass man eben quasi den Verlierern nicht genug zugehört hat.
Das war vor der Wahl
Trumps. Das war vor der Wahl, ja. Wie siehst du das jetzt mit, ich meine, AfD ist ein ähnliches Phänomen?
Das war im August vor der Wahl, hatte ich geschrieben, dass die selbstverständliche Verachtung des Trumps und des Kandidaten und der Wähler wahrscheinlich nicht ausreicht, um diesen Kandidaten zu verhindern. Und dass diese Strategie bei den Demokraten auch ein bisschen problematisch ist und es auch sein kann, dass das einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich versucht zu beschreiben, wann, das ist jetzt heute so, sagt jetzt irgendwie, ist jetzt total, hört man jetzt irgendwie dreimal am Tag, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich es erfunden habe, aber ich habe dann das ist nämlich eigentlich Didier Eribon hat es eigentlich erfunden, dieser französische Soziologe, und der hat halt beschrieben, wie die Linke sich eigentlich verabschiedet hat von vielen Anliegen ihrer Klientel. Und auf Deutschland übertragen, ist das ja schon so, dass die nach der rot-grünen Regierungszeit man in den ganzen Umfragen und so die Leute sagten, das Land ist eigentlich ungleicher geworden. Und eine Partei wie die SPD, die eigentlich dafür da ist, für die soziale Gerechtigkeit zu sorgen, hat das eben so ein bisschen vernachlässigt hat es ganz offensichtlich vernachlässigt durch die Agenda 2010. Und das war die Theorie. Ich würde, glaube ich, heute auch eher, also ich finde es heute problematisch, gerade bei der AfD, weil jetzt auch bei den letzten Ostwahlen es auch so völlig klar ist, dass diese Partei Kontakte hat mit den Rechtsextremen. Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass wir jetzt sehr lange über die Abgehängten gesprochen haben und es auch richtig ist und man es weiter tun muss. Aber ich habe noch nicht verstanden, warum die Menschen deshalb zum Rassismus greifen. Also ich verstehe den Frust, ich verstehe, dass sie genervt sind. Aber warum, was passiert bei diesem Schritt zum Rassismus? Das habe ich noch nicht, habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt über die AfD schreiben würde, würde ich, glaube ich, versuchen, das zu verstehen.
Und würdest du sagen, eine Art von eben solchen Journalismus, wie wir heute darüber reden, nämlich bei den Menschen zuhören und zu ihnen zu gehen, hat dann wie auch eine vermittelnde Wirkung, eine quasi gesellschaftsvermittelnde Wirkung, oder kann das haben?
Naja, also eine Sache, die wir, glaube ich, als Journalisten schon gelernt haben, in den letzten Jahren ist, dass, dass wir ein, dass es eine linksliberale Elite gibt, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ich glaube nicht, dass es die Leute davon abhält, andere Milieus zu sehen und zu anderen Milieus zu sprechen, aber ich glaube, diese Bewusstwerdung war sehr wichtig, dass man als vielleicht mehr oder weniger linker, liberaler eben auch privilegiert sein kann, bestimmte Art von Privilegien hat, vielleicht bestimmte kulturelle Techniken hat, die andere nicht haben. Das ist, glaube ich, das einzige Positive daran, dass das dieser Bewusstseinsprozess stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob vermitteln, also ich finde immer noch, dass es die Aufgabe der Politik ist, das zu darauf zu achten.
Ich weiß, dass du am Abend noch mal ein bisschen darüber reden wirst. Ich hätte aber gerne auch ein paar Fragen noch dazu gestellt, was mich einfach auch sehr interessiert. Es ist ja tatsächlich so, dass du jetzt als Frau in Unterzahl bist, ständig in den harten Ressorts. Wie hast du es geschafft, dich da zu halten? Wie hast du dich...
Ich mache es ja erst seit 3 Monaten, also man weiß nicht, wie lange...
Du hast dich noch nicht gehalten.
Man weiß nicht, wie lange
es
hält.
Aber du hast es bis hierhin geschafft. Was war deine Strategie?
Ich hatte keine Strategie. Ich glaube im Nachhinein... keine Ahnung. Ich glaube, es ist immer total schwer zu sagen, was ist der Frauenanteil an mir und was ist das, was bin halt ich. Ich glaube... Also eine Sache fällt mir auf bei Frauen im Journalismus, dass dadurch, dass man irgendwie noch so ein, wenn man Kinder hat, aber auch wenn man noch keine hat, hat man irgendwie trotzdem immer noch mehr mit seinem Privatleben zu tun. Und dadurch kann man vielleicht weniger arbeiten nur und dadurch muss man ein bisschen effizienter sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Dramen, du hast mich gedemütigt, du hast mir was weggenommen, das ist mein Revier oder diese Art von Mails, die geschrieben werden in Unternehmen, dass man sich die vielleicht dann schenkt, weil man immer denkt, so, wir müssen das pragmatisch machen. Aber das ist natürlich, kann man... Drama, was dann immer so... Es gibt ja immer den Sachkonflikt und die persönliche Ebene und meine Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Frauen ist so, dass man relativ schnell sagt, was denn hier eigentlich jetzt unser Sachproblem, können wir vielleicht darüber sprechen und dann müssen wir nicht diesen ganzen Zirkus, mein Ego und du hast mir was weggenommen und du bist mir in den Rücken gefallen und dieses ganze...
Das würdest du jetzt als eher männliches Verhalten...
Ich habe das Gefühl, beim Arbeiten ist es eher ein männliches Opulenzverhalten. Aber das, ich will natürlich, ich weiß, dass viele Männer auch nicht so sind und Frauen auch anders. Deswegen ist es immer nur so eine Tendenz. Ne? Aber meine Erfahrung mit in der Zusammenarbeit mit Frauen ist, dass man eben relativ schnell dann irgendwie zum Punkt kommen kann, weil die meisten dann irgendwann auch nach Hause müssen. Also es ist dann einfach, weil man nur so und so viele Stunden arbeiten kann, geht es halt auch nicht anders. Aber ja, es sind nur so Beobachtungen. Wie gesagt, ich will auch keinem Mann zu nahe treten. Es gibt... ganz tolle Männer.
Ja, natürlich, also darum geht es ja gar nicht. Musstest du denn quasi auch lernen zu demütigen und um jetzt an diesen Posten zu kommen?
Nein, aber zum Beispiel ist es schon, glaube ich, wenn man jetzt in so einer Konferenz sitzt und da sitzen vor allem Männer oder vor allem die Männer reden und dann will man was sagen. Dann hat man ja, also ich habe, wie ihr merkt, eine eher leise Stimme und dann ist die Frage, wie kann man jetzt einfach was sagen und die hören einem zu. Und da muss man natürlich schon Techniken sich überlegen, wie man sich dann Gehör verschafft. Und ich habe auch neulich mal Anne Will gefragt, wie sie das eigentlich macht, weil die ja ständig einfach weiterreden, die Typen. Sie versucht zu moderieren und die reden einfach weiter. Und dann habe ich sie gefragt, was machen sie denn dann? Und dann hat sie gesagt, sie ist auch schon mal aufgestanden, weil es ging nicht anders. Die haben einfach weitergeredet. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Und dann hat man zu mir eben gesagt, ja, Elisabeth, du musst einfach mal lauter reden, du musst mal an dir arbeiten und deine Stimme und so. Da sind halt die Typen, die reden immer so laut, deswegen musst du einfach auch lauter sprechen. Dann dachte ich, aber die können doch auch leiser sprechen. Also warum muss ich mich dem anpassen?
Hast du dich angepasst oder was war denn?
Ja, natürlich. Also
du hast dann einfach gelernt, lauter zu sprechen.
Ein bisschen, ja.
Gibt es sonst noch Dinge, die du dir angeeignet hast, außer lauter zu sprechen?
Nee, ich glaube nicht.
Finde ich lustig. wenn du jetzt quasi, also du hast jetzt, ihr macht jetzt das zu dritt, ne? Ihr seid eigentlich jetzt ein Dreier-Team. Habt ihr dann, seid ihr mal hingesessen und habt euch quasi das neue Konzept, das ihr jetzt machen wollt und unter anderem so solche Erzählweisen, habt ihr das geprägt, mal verschriftlicht ein Konzept gemacht und prägt das jetzt so? Oder wie läuft das?
Ja, also wir haben natürlich, wir sprechen sehr viel darüber, aber und auch natürlich mit dem Ressort, und wir versuchen das klar zu machen, aber wir haben jetzt gerade erst angefangen, und es ist so, wir wollen ja nicht, also vor allem einer der jetzigen Ressortleiter war ja schon vorher Ressortleiter. Das heißt, wir machen da, das ist jetzt auch nicht ein komplett andere, also das war ja vorher auch schon ein sehr guter Politikteil. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett anders machen wollen. Wie gesagt, es gibt ja vorher schon, gab es Fragen, die wir uns gestellt haben, wie wir das machen könnten, wo sind die Dinge, die wir vielleicht bisher noch nicht so gut konnten, und haben versucht und versuchen jetzt, das weiterzuentwickeln. Aber das ist auch viel in Gesprächen mit den Redakteuren, das ist jetzt nicht nur in der Ressortleitung.
Aber wie macht man das zu dritt? Ist da nicht Streit vorprogrammiert?
Doch, ja, man streitet halt einfach und dann setzt man sich durch oder nicht, ja. Naja, also ja, es ist natürlich riesiger Kommunikationsaufwand. Ja.
Vielleicht eine letzte Frage, dann möchte ich noch gerne ein bisschen öffnen für alle. Es kommt auch bestimmt am Abend, in der Schweiz gab es jetzt diesen Frauenstreik, das war jetzt eben vor 100 Tagen, als politische Journalistin, wir haben das schon gestreift. Wie hättest du als Feministin und politische Journalistin dich dazu verhalten?
Ja, ich fand es total faszinierend, dass ihr das gemacht habt. Also in Deutschland ist das ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt für den Klimastreik immer so Artikel gesehen, darf ich streiken, muss ich vorher fragen? Und dann denke ich, also wenn man so streikt, dann bringt es, glaube ich, auch nichts. Also man muss, glaube ich, schon so ein bisschen bei den Franzosen gucken, wie das geht, und einfach es machen.
Ja, ne? Wir können also das eigentlich gar nicht. Wir haben keine Streiktradition.
Also die Deutschen können es wirklich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie oft sie Giovanni jetzt gefragt haben, ob sie streiken dürfen. Es war also wir haben in Berlin, kann ich vielleicht die Anekdote erzählen, einen neuen Feiertag, den Frauentag. Was dazu führte, dass alle Kitas zu waren. Und alle Schulen. Was dazu führte, dass die Frauen sich frei nehmen mussten, um auf die Kinder aufzupassen. Es war so ein bisschen, dachte man, wer hat wohl diesen Feiertag sich überlegt? Ich glaube, es war ein Mann. Und deswegen bei dem Streik, also ich wüsste halt, also ich, klar, ich könnte dann nicht in die Redaktion kommen, aber wie mache ich das mit meinem Kind, mit dem Streiken? Also ich finde das trotzdem, klar, man muss darauf aufmerksam machen. Ich glaube, dass man vielleicht, ihr hattet ja bei dem Streik, wenn ich es richtig verstanden habe, wolltet ihr nicht nur sagen, wir wollen besser bezahlt werden und in andere Jobs kommen, sondern wir wollen auch, dass der Teil der Arbeit, den wir zu Hause machen und den wir unbezahlt machen, anerkannt wird. Ne?
Beispielsweise, es gibt sehr viele Forderungen. Genau.
Und das finde ich schon sehr wichtig, dass man immer wieder sagt, ich mache neben meiner Vollzeitstelle noch eine Vollzeitstelle zu Hause. Und das ist, ja, wenn es dann einen Streik gibt, toll, aber ich bin in Deutschland, ich glaube, das ich kann es mir nicht vorstellen, aber könnt ihr ja mal probieren irgendwie. Habt ihr denn probiert, mal zu den Deutschen Kontakt aufzunehmen?
Damit ihr mitstreikt?
Ja.
Nee, das ist ja dieser Streik, das ist komplett dezentral. Es gibt ja auch keine Streikkoordinationsstelle. Also doch, es gibt ein Kollektiv, das das organisiert hat. Aber das ist ja so wie, ich glaube, niemand wusste vor dem Tag überhaupt, was an diesem Tag ganz genau passieren würde. Aber ich habe natürlich jetzt auch noch ein bisschen auf das journalistische Dasein abgezielt. Man ist ja dann wie einerseits in der Situation, dass man betroffen ist, auch als Journalistin. Das heißt, und wenn man Feministin ist, ist ja für dich sozusagen etwas, das man sein muss, hast du sogar gesagt, dass jeder sein müsste. Darf man sich dann so halb quasi aktivistisch für sowas stark machen? Oder dürfte man dann einfach nie mehr darüber schreiben, über Gleichberechtigungsthemen, wenn man sich für Gleichberechtigung stark macht?
Nein, ich finde schon, dass man darüber schreiben kann. Man muss sich vielleicht immer wieder fragen, Oder man muss sich selbst herausfordern vielleicht. Ne? Das Problem am Aktivismus ist ja, oder was heißt Problem? Das Wesen des Aktivismus ist ja, dass es immer in eine Richtung geht. Und als Journalist ist man vom Wesen her, soll man natürlich auch mal in die andere Richtung gucken. Aber man kann ja vielleicht versuchen, beides miteinander zu vereinbaren. Ich glaube eben, dass diese Betroffenheit, die eigene Betroffenheit, nicht immer bedeutet, dass man nicht klarer sieht. Weil das kann natürlich auch den Blick schärfen für bestimmte Probleme. Also diese Idee, dass man objektiv und neutral ist, ist natürlich auch ein bisschen männlich, würde ich sagen. Also dass man eben nicht subjektiv argumentiert und mit seinem eigenen Leben argumentiert, das ist ja traditionell eher was Männliches. Also der Mann, wenn er schreibt, dann thematisiert er sich eben nicht selber, während ja auch viele Frauen im Journalismus über das Frausein und über das Muttersein und so weiter schreiben. Das ist ja sozusagen die Tradition. Deswegen finde es bei dieser Frauensache nochmal ein bisschen anders, weil das eben für Frauen so eine lange Tradition auch hat.
Interessant, habe ich mir jetzt gar noch nie so überlegt.
Ich bin mir jetzt gerade ein.
Cool. Ich möchte gerne eigentlich noch öffnen für Fragen aus dem Publikum. Du würdest Mira ein Mikrofon rumgeben.
Ich fand das eine ganz spannende Diskussion, möchte aber noch mal ganz zum Anfang zurückkommen. Wir haben da eine Frage gestellt, die wir so noch nicht beantwortet haben, nämlich was sind denn die normalen Menschen, die wir in den Politikteil reinkriegen sollen, wollen?
Also ich glaube, ein Erkennungsmerkmal ist, dass sie eben keine Ämter haben und dass sie nicht in der Öffentlichkeit stehen wegen einer Funktion. Es gibt ja auch viele, die sich dann, es gibt ja auch viele Vereine zum Beispiel, die sich dann organisieren und da gibt es dann Sprecher und wir sind natürlich alle normale Menschen, aber das sind natürlich Leute, die dann auch sehr viel in den Medien vorkommen. Aber jemand, der eben nicht wegen seines Berufs in der Öffentlichkeit steht, das könnte man vielleicht sagen. Und auch keine Wähler, weil der Wähler an sich kommt ja recht viel vor. Ja, genau, das meine ich ja. Genau, also die kommen ja sowieso schon sehr viel in den Medien vor und ich dachte eben, man sollte, oder, genau. Ja, das ist eben die Frage. Also da sind die Recherchewege eben nicht so leicht zu systematisieren. In dem Fall war das ist aber natürlich auch ein sehr etabliertes, ist ja natürlich auch sehr etabliert, man liest irgendwo eine Nachricht und geht dem dann nach. Also meistens sind das dann die vermischten Nachrichten. Genau, oder manchmal ist das auch einfach Zufall.
Können wir vielleicht kurz auch noch über diese Geschichte reden? Das ist eine Gentrifizierungsgeschichte eigentlich.
Ja, also das ist ein Mann, der entmietet wurde und das ist in Berlin relativ, deswegen habe ich diesen Text noch mitgebracht, weil das ist, der steht für etwas, der steht für eine bestimmte Tendenz, vor allem in Berlin, dass Wohnungsbaugesellschaften Leute entmieten. Das ist komplett legal. Die Menschen kriegen dann eine Entschädigung, um auszuziehen, haben aber allerdings auch keine Wahl. Und für manche, davon handelt die Geschichte, ist das ein Riesen. Ding. Also die sind emotional so an ihr Umfeld gebunden aus verschiedenen Gründen, dass das mit Geld nicht zu machen ist. Andererseits sind diese Wohnungsbaugesellschaften auch nicht alle böse, sondern die schaffen ja auch Wohnraum und zum Teil ist das auch bezahlbarer Wohnraum für ein bestimmtes Milieu, aber nicht für die sie entmietet haben. Und das war ein Zufall. Die hat den per Zufall irgendwie, die hat da glaube ich ihr Fahrrad reparieren lassen oder so. Und dann hat er ihr das erzählt. Aber das hatte ich noch mitgebracht, weil da war ihm klar, das ist ein Text, der ganz nah an diesen Menschen dran war, aber gleichzeitig sehr repräsentativ für einen bestimmten Trend.
Also das war tatsächlich totaler Zufall, dass die haben sich kennengelernt und dann.
Okay. Ja, ich finde das Thema hochspannend, weil ich glaube, dass so ein falsches Verständnis von Politikberichterstattung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auch mitschuldig ist an dem, was sich da auf der rechten Seite, also auf der rechtspopulistischen Seite getan hat. Es war ja, wenn man so will, drei Schulen. Das ist einmal der Staatssekretärsjournalismus, der in der FAZ zu Hause war und ist und in der Zeit war. dann im, sozusagen der politische Boulevardjournalismus, Spiegel und andere, und dann öffentlich-rechtlicher. Politischer Journalismus, der bestand im Wesentlichen oder besteht im Wesentlichen darin, dass man glaubt, wenn man 6 Leute durcheinander reden lässt, dann kommt man irgendwie der Demokratie näher. Ich empfinde, was die Zeit macht, gar nicht so sehr unter diesem Aspekt, den einfachen Menschen da reinzukriegen, sondern ich empfinde es sehr angenehm, dass da so eine Art Constructive Journalism stattfindet, im Sinne von, Leute, Demokratie ist was Hochkompliziertes und das kann lange dauern und das ist mühsam, aber das ist sozusagen die einzige Form, die man hat und die besser ist als eine Diktatur. Von den 3 Texten zum Beispiel finde ich diesen Brexit-Text großartig, weil er nämlich etwas macht, er nimmt Politik sehr ernst und er beschreibt an einfachen Menschen, die aber gleichzeitig Politiker sind. Und das finde ich auch viel spannender, als wenn man jetzt so in die Sozialreportage ausweicht. Also Sozialreportage habt ihr in der Zeit ja rauf und runter. Und wenn das auch noch im Politikteil stattfindet, finde ich das ein bisschen wie man entzieht sich eigentlich dem, was Aufgabe des Teils sein müsste, Demokratie in all seinen Spielarten, auf all seinen Ebenen. Und dazu gehören dann eben auch ein Ortsgruppenvorsitzender von der SPD. Da würde ich nicht sagen, oh, das ist ja kein Mensch mehr, der hat ja eine Funktion. Sondern da, glaube ich, wird's richtig spannend. Und da gibt es viel zu machen. Also von daher finde ich so die Fragestellung, wie kriegen wir den einfachen Menschen in den Politikteil, ist gar nicht so, finde ich, gar nicht so die Frage, sondern wie kriegen wir eigentlich eine Politberichterstattung hin, die genau konstruktiv auch im Sinne arbeitet, den Leuten die Mühen der Demokratie zu erklären. Zu eurem Gespräch fand ich ein bisschen lustig, ich hatte das Gefühl, die Kollegin ist auf der Flucht vor deinen Thesen gewesen. Also du hattest ein bestimmtes Bild, ein leicht heroisiertes.
Welche Thesen meinst du?
Naja, dass sie jetzt alles neu macht und das gab es alles nicht und jetzt ist sie da und da hat sie sich, glaube ich, zu Recht gegen gewehrt.
Hast du das so empfunden?
Nein, ich wollte nur eben immer wieder klar machen, dass es dass vieles von dem, was ich jetzt heute sage, das ausgesprochen wird, aber wir das nicht eben nicht mit großer Ansage da durchs Haus gelaufen sind und Thesen verbreitet haben. Das ist schon wichtig. Es ist nur eben eher so ein bisschen ein umgekehrter Prozess gewesen, als wir halt gemerkt haben, irgendwie verändert sich da was und was machen wir hier eigentlich? Ich finde auch, dass wir die Mühen der Demokratien, also da habe ich eben den Eindruck, dass wir das schon sehr viel gemacht haben oder das so müssen wir auch weitermachen natürlich und die Freuden der Demokratie und so weiter. Aber wie gesagt, für mich schließt sich das alles nicht aus. Ich habe das Gefühl, es gibt tatsächlich also so eine Konzentration auf einen bestimmten Politikbegriff und dass der sich geweitet hat. Aber man kann natürlich nicht sagen, wir machen jetzt nur noch diese Art von Geschichten. Aber ich würde sie auch nicht Sozialreportage nennen, weil das so ein bisschen, also das klingt irgendwie, was heißt denn Sozialreportage, dass man sich armen Menschen zuwendet oder was? Ich finde zum Beispiel, und das ist etwas, was wir noch nicht so richtig geschafft haben, dass man auch versucht, die Leute zu berichten, die vielleicht gar nicht arm sind, aber trotzdem normale Menschen. Also das ist ja auch, das ist ja bei dieser Brexit-Geschichte zum Beispiel, ne? Dass man eine Normalität erzählt oder ein Milieu erzählt, was vielleicht zu wohlhabend ist, um vorzukommen oder eben nicht nur diese Mitleidsgeschichten.
Vielleicht zur Brexit-Geschichte, diese 3 Menschen, wie habt ihr die gefunden genau? Weil da gibt es ja 160.000, die man fragen könnte.
Ja, also ich glaube, er ist mit dem, da wurde ja so ein Wahlkampf veranstaltet und er ist mit dem, der da auch, glaube ich, genannt wird, rumgelaufen. Die haben so eine Art Haustür-Wahlkampf gemacht und er hat sich dann einen dieser Abgeordneten gesucht und ist und hat den dann gefragt. So ist das, glaube ich, gewesen. Genau kann ich es nicht sagen.
Aber castet ihr da und sagt, hey, wir brauchen 3 total Konservative? Nein. Oder muss das irgendwie zufällig entstehen?
Nee, also das ist, glaube ich, auch gar nicht möglich in der Kürze der Zeit. Also was natürlich passiert ist, dass man denkt, irgendwie das passt jetzt gar nicht aus irgendeinem Grund. Das können wir jetzt irgendwie nicht machen, das ist irre langweilig. Weil das kommt ja auch noch dazu, dass die Leute dann irgendwie, natürlich, wenn sie mit einem reden, ist irgendwie jeder interessant und so, aber man denkt, das kann man, was soll man da aufschreiben? Das funktioniert halt nicht. Das ist schon eher so, glaube ich. Aber diese drei waren ja jetzt auch recht ähnlich, ne? Die waren ja jetzt gar nicht so, da hatte man jetzt, finde ich, nicht so das Gefühl, da war so gecastet, so einer steht für das, der andere steht für das oder so, sondern einfach ein bisschen Zufall und ich glaube, die kennen sich ja auch und so. Also das hatte, ich finde, das hatte nicht so dieses Casting-Gefühl.
Mich würde noch interessieren, wie ihr so mit verschiedenen politischen Positionen in der Politikredaktion umgeht. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Also irgendwie das eine Extrem wäre, dass man sich auf ein, also zu den großen Fragen, zur Migration zum Beispiel, auf bestimmte Positionen einigt oder dass sie sogar vorgegeben werden von der Ressortleitung. Oder dass man eben eher so dieses Forumsprinzip macht, irgendwie eben pro contra oder irgendwie am einen Tag schreibt der eine seine Meinung, am anderen schreibt der andere seine Meinung. Und genau, das machen ja verschiedene Zeitungen unterschiedlich und ich glaube, viele machen es auch gar nicht so bewusst. Habt ihr da einen bestimmten Umgang mit oder ja, sowas wie Klimawandel oder Migration, so also polarisierende Themen?
Ja. Nee, das ist nach dem Prinzip, dass mal der eine, mal der andere schreibt. Ich hoffe, dass man es auch ein bisschen sieht im Blatt, also dass wir jetzt nicht eine, es gibt natürlich so ein paar No-Gos, also man könnte jetzt, glaube ich, nicht irgendwie richtig den Klimawandel leugnen bei uns. Das wäre, glaube ich, keine Position, die man bei uns finden würde, aber relativieren wäre, glaube ich, schon möglich, ein bisschen relativieren. Also das ist eigentlich, genau, das ist eher so, dass wir, dass die Leute sich, also in den Diskussionen werden die alle Meinungen meistens geäußert und wer dann schreibt, ist auch so ein bisschen Zufallsprinzip, aber das, also das, da finde ich schon, dass man im Blatt sieht, dass auch in der Chefredaktion darauf geachtet wird, dass die verschiedenen Positionen zum Ausdruck kommen.
Und jetzt auch zu irgendwelchen aktuellen Themen oder Abstimmungen fasst ihr keine Position?
Nee, gar nicht, machen wir nicht. Ne.
Ich hätte eigentlich noch eine Frage gehabt, weil du hast gesagt, und ich mich nehme es noch Wunder, ob das auch deine Meinung ist, dass die Medien, also dass eigentlich dieser Aufschwung der Rechten auf eine Fehlleistung oder auf einen schlechten Journalismus in der Politik der Medien hinausläuft oder irgendwie dem angerechnet werden kann oder dazu beigetragen hat. Siehst du das auch so?
Ja, ich denke, ein bestimmter, das habe ich vorhin ja auch schon versucht, ein bestimmter Elitebegriff hat dazu geführt. Ich denke, also auch, ne, die Menschen sind da selbst verantwortlich für das, was sie tun und was sie wählen. Und ich finde eben gerade bei der AfD sieht man, was gewählt wird. Und das ist, finde, deshalb kann man die AfD-Wähler auch nicht einfach aus der Verantwortung entlasten. Die reagieren auch nicht einfach nur. Aber ich denke, so ein bisschen so ein Elite-Begriff, den man sehr lange gepflegt hat, nämlich zu sagen, Elite heißt, dass man seine Privilegien nicht rechtfertigt, dass man nicht über seine Privilegien im Prinzip einfach nicht wahrnimmt. Und ich glaube, das trifft für Journalisten wie für alle anderen in der Elite auch zu. Also da sind die Journalisten ja nicht alleine. Ja, das ist eine These, warum es zu diesen Verwerfungen kam. Natürlich muss man auch sehen, was sich in der Realität verändert hat und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, diese wahrgenommene soziale Ungleichheit kommt auch noch dazu. Das Gefühl, eben nicht teilnehmen zu können, spielt auch eine Rolle. Und wie gesagt, ich glaube, dass ein gewisser Rassismus schon auch ausschlaggebend ist bei der Wahl der AfD. Ich weiß, dass es ein bisschen drastisch schon wieder klingt und dass man das auch, es gibt so eine Art politische Korrektheit von rechts sozusagen, man darf das irgendwie nicht so richtig, also man darf natürlich alles sagen, aber man wird sofort kritisiert, wenn man sagt, das sei auch rassistisch, aber warum nicht? Also manche Leute denken rassistisch und dann wählen sie halt eine Partei, die rassistische Angebote macht.
Ja gut, wenn, ja.
Nochmal kurz zur Erläuterung. Ich glaube, dass so eine durchgehende Skandalisierung von Medien, wunderbar zu beobachten in Großbritannien, also wie da sozusagen über Jahrzehnte Europa skandalisiert wurde, dass es dann irgendwann tatsächlich auch eine Wirkung hat im Denken und im Wählen von Leuten. Und Spuren davon gibt es eben auch oder gab es eben auch bei uns, also in Deutschland. Also dass man Politik nur noch unter dem Aspekt betrachtet, wie kann ich Politiker stürzen und wie kann ich Skandale zu Skandalen machen, ohne auch sozusagen mitzudenken, dass es bestimmte Dinge gibt, und das finde ich ist auch eine Aufgabe von Journalismus, von der vierten Macht, konstruktiv in dem Sinne zu sein, dass ich um Verständnis werbe für bestimmte Abläufe in der Demokratie. Und das finde ich, macht die Zeit sehr gut.
Ja, danke schön. Ziel erreicht. Ja, dann möchte ich eigentlich, dass du das letzte Wort hast. Vielleicht hast du. Eigentlich wollte ich dich um einen Tipp fragen. Wie kommen wir an die Menschen ran?
Ja, ich denke, ach, das ist nur so ein blöder Tipp, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Also ich glaube, man muss sehr wach nicht nur die Zeitung lesen, aber man muss sehr wach durch die Gegenwart gehen, und man muss sich, glaube ich, immer wieder versuchen zu sagen, das, was ich als normal empfinde, muss nicht unbedingt normal sein. Ich kann vielleicht etwas entdecken, da wo ich denke, es gibt überhaupt nichts mehr zu entdecken. Genau, und dadurch hat man so eine Grundwachheit, und ich glaube, dann begegnen einem die Menschen schon.
Cool, vielen Dank. Lass uns wach sein. Danke, dass du da warst. Ja, ja.